Ja, ich lese zuerst mal den Text aus Markus 14, den wir heute haben. Ich lese 4 Verse mehr, als angegeben sind. Es waren aber noch 2 Tage bis zum Osterfest und den Tagen der ungesäuerten Brote. Und die hohen Priester und Schriftgelehrten suchten, wie sie ihn mit List griffen und töteten. Denn sie sprachen, ja nicht am Fest, dass nicht ein Aufruhr im Volk werde. Und da er zu Bethanien war in Simons des aussätzigen Hause und saß zu Tische, da kam eine Frau, die hatte ein Glas mit unverfälschtem und köstlichem Nardenöl, und sie zerbrach das Glas und goss es auf sein Haupt. Da waren aber etliche untereinander, die wurden unwillig und sprachen, was soll doch diese Vergeudung des Salböls? Man hätte dieses Öl um mehr als 300 Silbergroschen verkaufen können und sie den Armen geben, und fuhren sie an. Jesus aber sprach, lasst sie, was bekümmert ihr sie? Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Ihr habt alle Zeit Arme bei euch, und wenn ihr wollt, könnt ihr ihnen Gutes tun. Mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Sie hat getan, was sie konnte. Sie hat meinen Leib im Voraus gesalbt zu meinem Begräbnis. Wahrlich, ich sage euch, wo das Evangelium gepredigt wird in aller Welt, da wird man auch das sagen zu ihrem Gedächtnis, was sie jetzt getan hat. Und Judas Iskariot, einer von den 12, ging hin zu den Hohepriestern, dass er ihn an sie verriete. Da sie das hörten, wurden sie froh und verhießen ihm, Geld zu geben. Und er suchte, wie er ihn bei guter Gelegenheit verriete. Ich habe deshalb die Verse vorher, die 2 und die danach gelesen, weil unser Text heute eigentlich der Einschub ist und er macht einen großen Gegensatz zuerst einmal deutlich. Denn die Verse 1 und 2 vor allen Dingen dort in Jerusalem zeigen, dort ist hektische Betriebsamkeit, dort werden Pläne geschmiedet. Schon von Beginn an seiner Wirksamkeit haben die Obersten in der Kirche ja gemerkt, der Jesus könnte uns gefährlich werden. Er will einen Gott oder er predigt einen Gott, einen Vater im Himmel, der seinen Kindern Gutes tun will, der nicht immer mit erhobenem Zeigefinger dort steht und sagt, das habt ihr falsch gemacht und das, passt bloß gut auf, ja, sonst hagelt es hier Strafe, sondern der einen liebenden Gott ihnen gepredigt hat. Und es war natürlich vorhersehbar, dass das den Menschen besser gefällt, als dieses harte Brot, was immer wieder von den Schriftgelehrten und Pharisäern gelehrt wurde. Und an diese 613 Gebote im Übrigen haben sie sich auch selber nicht so gehalten. Also vorbildtechnisch war das auch jetzt nicht so der Brüller. Aber jetzt haben sie gemerkt, jetzt so langsam wird es Zeit. Und sie wollten unbedingt, dass Jesus zuerst vor dem Fest auf jeden Fall getötet wird. Sie mussten also gucken, wie können sie ihn beseitigen. Von daher musste es jetzt schnell gehen. Im Gegensatz dazu liegt 3 Kilometer entfernt in Bethanien Jesus in aller Ruhe am Tisch und genießt sein Essen. Er ist eingeladen worden und er hat diese Einladung angenommen. Ob er es so richtig genießen konnte, das steht da nicht, aber er hat sich in seinen Plänen nicht rausbringen lassen. Er wusste, was im Hintergrund alles läuft, aber er hat gesagt, jetzt ist erstmal hier mein Platz. Und er ist beim Essen, unterhält sich und ist einfach mit dabei. Weiter in Jerusalem. Sie versuchen, alles heimlich, das sagte ich ja schon, und großes Aufsehen über die Bühne zu bringen, denn sie fürchten das Volk. Zu diesem Zeitpunkt steht ja das Volk noch sehr deutlich auf Jesu Seite. Sie wollen miteinander aus vielen verschiedenen Ländern und Regionen das Passa feiern. Sie wollen sich erinnern an die Befreiung aus Ägypten. Sie erzählen diese Geschichte immer und immer wieder. Und seit Jahrhunderten war es so, dass sie dachten, das wäre eigentlich auch der perfekte Zeitpunkt, dass der Messias auftritt, dass der König Israels, der König der Juden zu diesem Zeitpunkt auftritt. Weil da sind so viele Leute hier zusammen, das wäre doch von der Zeitplanung her echt eine super Idee. Und deswegen waren sie an diesem Fest in besonders gespannter Erwartung. Sie wollten auch an diesem Fest, dass Gott sie von ihren Feinden befreit. Also ist die Stimmung ziemlich aufgeladen, wie das ja oft so ist, aber sie kann auch jederzeit ins Gegenteil umschlagen. Also es war alles so ein bisschen schwierig und dazu kam jetzt natürlich dieser aufsehenerregende Einritt Jesu auf seinem Esel in Jerusalem, wo alle ihm zugejubelt haben und das Ganze nochmal, diese Erwartung nochmal bis aufs Äußerste gesteigert wurde. Jetzt wird er sich als der König der Juden offenbaren und dann sind wir endlich die Römer los. Die haben ja sehr regional zu dem Zeitpunkt noch gedacht. Also alles heimlich, alles hintenrum, damit man in Ruhe das Fest genießen kann und endlich weiß, den sind wir los. Aber Gott hatte andere Pläne. Vieles in diesem Text hat mit dem Kairos, mit dem richtigen Zeitpunkt zu tun. Und so steht es ja auch in Galater 4, als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Es musste dieser Zeitpunkt sein. Das war Gottes Plan. Und er hat auch hier andere Pläne. Und auch er lässt sich da nicht rausbringen. Er will die Öffentlichkeit am Passafest. Er will, dass die Prophezeiung eingehalten wird. Jesus als Lamm Gottes stirbt für uns, wird für uns geschlachtet und trägt für uns die Sünde, für die Sünde der Welt. Und wir sehen, Gott hat dieses Geschehen in der Hand. Alle denken, sie haben selber die Entscheidung und sie können es so machen, wie sie sich das vorstellen. Aber Gott führt alles zu seinem Ziel, so wie er sich das vorgestellt hat. Und das ist auch heute noch so. Das war nicht nur damals zu dieser Zeit so. Schon im Alten Testament, hier im Neuen Testament und auch bis heute führt Gott seine Pläne aus. Er behält das Zepter sowohl über das Weltgeschehen als auch über persönlich und über unser persönliches Leben. Er hat es in der Hand, uns zu führen durch alle Schwierigkeiten, durch alle Angst, durch alle Not. Bleibt er der allmächtige und souveräne Gott, der aus Liebe das Heil für seine Menschen haben will. Und da lässt er sich nicht davon abbringen und da lässt er sich auch nicht rausbringen von diesem Plan. Und deswegen tun wir gut daran, immer wieder, auch wenn uns all das, was um uns herum passiert, große Angst macht, wenn wir manchmal vielleicht sogar wissen, was an Schmerz auf uns zukommt, dass wir dieses Gottvertrauen, diese Ruhe in Gott nicht verlieren. Gott ist der Einzige, der das verdient, dass wir ihm hundertprozentig vertrauen. In Bethanien derweil passiert jetzt etwas sehr Wichtiges, nämlich, und auch etwas Aufsehenerregendes, eine Frau betritt den Raum, sie geht schnurstracks auf Jesus zu, macht das Glas kaputt und gießt ihm eine Flasche mit kostbarem Nardenöl über den Kopf, in einem anderen Evangelium auch über die Füße, und kippt bis zum letzten Tropfen alles aus. Das war ein Jahresgehalt von einem Tagelöhner. Ich stelle mir die Malis vor, also das umgerechnet wären das 25.000 Euro. Wenn die hier den Opferkorb ausleert und auf einmal das Jahresgehalt von einem von uns da drin finden würde, ich könnte mir vorstellen, sie wäre doch, sagen wir mal, gelinde, ziemlich überrascht und würde sagen, meine Güte, da hat aber einer viel Geld, weiß ja nicht, was er damit anfangen soll. Natürlich wäre die Freude groß, logisch, aber man würde vielleicht denken, naja, ob das jetzt nicht ein bisschen übertrieben ist oder hätte man es vielleicht heimlich machen sollen oder so, keine Ahnung. Naja, man macht sich dann ja so seine Gedanken und so haben es die Jünger auch gemacht, die fanden es nicht gut. Die haben sofort angefangen zu murmeln und haben gesagt, wie blöd ist das denn? Da hätten doch jetzt ein paar Tropfen genügt. Mit dem Rest, das hätten wir verkaufen können. Und dann hätten alle anderen auch noch was davon gehabt. So quasi als symbolische Handlung. Dann hätten wir ja gewusst, was sie eigentlich sagen will. Aber jetzt so großartig. Vielleicht haben sie ja auch unterstellt, sie wollte gerne auffallen, sie wollte gerne Lob, was auch immer. Man manchmal den Leuten ja so auch unterstellt an Motivation, weil man sich was anderes nicht vorstellen kann. Aber sie wollte das so. Es war im Übrigen auch wahrscheinlich ihre Altersvorsorge. Also damals galt das in diesen Alabastergefäßen, die an sich auch schon sehr wertvoll waren, haben das viele zurückbehalten. Falls mal sie in finanzielle Schwierigkeiten kommen, dann hätte man das auch verkaufen können. Das heißt, sie hat auch ihre persönliche Sicherheit zu diesem Zeitpunkt aufgegeben. Ja, und Jesus hört dieses Gemecker der Jünger und auch der anderen Gäste wahrscheinlich und er nimmt sofort die Frau in Schutz. Denn er sagt, sie hat mir einen wichtigen Dienst getan. Denn sie hat zweierlei getan. Einmal hat sie mich quasi für meinen Tod gesalbt. Sie hat es vorweggenommen, war damals nicht üblich, aber wir wissen ja, dass die Frauen, die das Ostersonntag tun wollten, zu spät kamen. Da war Jesus schon auferstanden, da war nichts mehr mit Einsalben und Liebesdienst. Und sie hat das in diesem Moment getan, wo es noch ging. Aber diese Salbung ist natürlich auch üblich gewesen für Könige, für Hochstehende, die gesalbt wurden, David und Saul von Samuel zum Beispiel. Und damit wurde deutlich gemacht, Gott hat diesen Menschen ausgesucht, ihn zu seinem Dienst gestellt und für diese Aufgabe begabt und für diese Aufgabe ausgesucht. Und auch das steht hinter dieser Salbung. Und die Jünger hatten das scheinbar irgendwie verdrängt. Also sie haben es ja echt nicht kapiert. Ich bin ja im Ostergarten jetzt auch immer in der Führung und ich bin jedes Mal so platt, dass sie tatsächlich vergessen haben, dass Jesus in den Leidensankündigungen jedes Mal nicht nur gesagt hat, ich werde leiden müssen und werde sterben. Ich habe es extra nochmal nachgelesen heute Morgen. Sondern ich werde nach 3 Tagen wieder auferstehen. Das hätte sie eigentlich überhaupt nicht überraschen dürfen. Aber irgendwie konnten sie sich es nicht vorstellen und haben gedacht, naja, was auch immer er damit sagen will, Auferstehung ist irgendwie, haben wir nicht so auf dem Schirm. Wahrscheinlich meint er irgendwie, ist das eine Metapher oder so, das erfahren wir dann schon. Also sie haben es nicht wirklich bedacht und Jesus hat ja auch die Tage vorher immer wieder gesagt, ich bin nicht mehr lange bei euch. Das heißt, ich als euer Bräutigam, ihr solltet jetzt Party machen, solange ich es mit euch zusammen noch tun kann, weil die Zeit ohne mich wird kommen. Und doch haben die Jünger so gehandelt, als hätten sie mit Jesus alle Zeit der Welt. Niemandem von ihnen, und das waren die Insider, es geht hier nicht um die Nichtchristen, um die anderen, die nicht Bescheid wussten, sondern es ging um die, die Bescheid wussten. Und trotzdem haben sie gedacht, sie haben noch alle Zeit der Welt mit Jesus und hatten keine Idee, wie sie diese Zeit noch auskosten können. Aber diese Frau hat's erkannt. Die Jünger hatten natürlich, ich muss sie auch ein bisschen in Schutz nehmen, gewusst, dass diese Armendienste wichtig sind. Und Jesus hat auch nicht gesagt, das ist alles nicht wichtig. Es gab ja diese 613 Gebote und dann gab es noch solche, wie nennt sich das, überpflichtiges Werk. Man könnte auch sagen, ein Extrawerk, was man noch tun kann, zusätzlich zu diesen 613 Pflichtgeboten. Und da gehörte eben auch die Armenspeisung und all diese Dinge dazu. Das war wichtig, das war richtig, das sollten sie auch weiter tun. Es gab daneben sogar noch was, was ein bisschen drüber stand, das waren die Liebeswerke. Und diese Liebeswerke zeichneten sich dadurch aus, dass man den richtigen Zeitpunkt erwischen musste, weil es nicht mehr nachholbar war. Und deswegen zählte zum Beispiel die Salbung eines Leichnams von einem Menschen, der keine Angehörigen hatte. Das bezeichnete man als Liebeswerk. Also da gab es ja ganz viele verschiedene Unterschiede. Genau. Also von daher ist das alles nicht ganz falsch. Und wir erinnern uns ja auch an den reichen Jüngling, wo Jesus sagt, verkauf alles, was du hast und gib's den Armen. Aber in dieser speziellen Situation sagt Jesus hier ganz deutlich, jetzt bin ich dran. Jetzt ist es die richtige Priorität, sich um mich zu kümmern. Alles andere könnt ihr ja später auch noch machen und das sollt ihr auch machen. Und diese Frau hat das erkannt. Was sie jetzt tut, kommt genau zum richtigen Zeitpunkt und ist später nicht mehr nachholbar. Also ein echtes Liebeswerk. Es heißt jetzt oder nie. Diese Tat hat Ewigkeitswert. Und, sagt Jesus, wird überall, wo das Evangelium, wo sein Leben erzählt wird, auch erzählt werden. Wie die Frau das gemerkt hat, weiß ich nicht. Warum sie wusste, sie muss jetzt gehen. Ich habe ein relativ deutliches Zeichen. Ich weiß nicht, ob ihr auch irgendwie so ein besonderes körperliches Merkmal dann habt oder ein Empfinden, wenn ihr wisst, jetzt ist es dran. Bei mir ist das immer so ein Kribbeln im Bauch. Wo ich merke, ich will eigentlich nicht, aber es lässt mir keine Ruhe, es kribbelt und ich denke, gut, ob ich will oder nicht, ich muss jetzt. Und ich bin jedes Mal überrascht, wie zuverlässig dieses Kribbeln ist, das mir dann vom Heiligen Geist geschenkt wird, weil ich dann im Nachhinein oft merke, es war genau der richtige Zeitpunkt. Manchmal wird es mir gesagt, manchmal auch nicht, aber jedes Mal bin ich so dankbar dafür, dass ich das dann getan habe. Und ich weiß jetzt nicht, ihr könnt ja mal in euch hineinhorchen, ob das es bei euch auch so gibt. Jedenfalls ist es ganz, ganz wichtig, dieses hörende Herz zu haben, um zu wissen, wann ist es dran und wann ist was dran. Ja, und Jesus sagt eben, in dem, was er sagt, leuchtet einfach auch schon das Thema Mission auf. Es leuchtet auf, es wird weitergehen. Auch wenn ich jetzt sterbe, es ist ein Evangelium, was weitergesagt wird. Das heißt, es ist eine frohe Botschaft. Und ich erinnere euch quasi nochmal so zwischen den Zeilen daran, ich werde wieder auferstehen. Nur, dass er dran denkt. Das, was jetzt kommt, ist schwer. Und dennoch wird es gut ausgehen. Ich werde nicht tot bleiben, sondern ich werde auferstehen. Oder wie es auch manchmal heißt, Gott wird mich auferwecken. All das, was er eben schon mal gesagt hat. Und es wird eine Mission geben. Matthäus 28, der Missionsbefehl mit Taufe und Evangelium erzählen und so. Ja, und ich bin mir ziemlich sicher, dass die Frau sich das nicht vorgestellt hätte, als sie im Gehorsam dahingegangen ist und Jesus gesalbt hat, dass das mal das Ergebnis sein würde. Und die Salbung an sich ist ja sowieso jetzt schon was Besonderes, wie ich es hier ausgeführt habe, aber Jesus hebt noch etwas anderes, etwas Besonderes hervor, nämlich sie hat getan, was sie konnte. In der Bewerbung ist das, glaube ich, ein schlechtes Zeugnis. Also sie bemühte sich redlich, so ungefähr. Aber im Zusammenhang mit diesem Text heißt es, sie hat alles gegeben. So ähnlich wie auch, das wird kurz vorher mal erzählt, die Witwe mit den zwei Schärflein, wo Jesus sagt, sie hat am meisten gegeben, weil sie hat alle Sicherheit aufgegeben. Sie hat alles gegeben, was sie hatte, für mich. Und deswegen hat sie alles gegeben. Und auch diese Frau, die ihre Vorsorge und so weiter, alles aufgegeben hat, indem sie gesagt hat, jetzt ist es dran, Jesus zu salben. Und zwar überschwänglich. Sie hätte mehr nicht geben können. Das ist beiden gemeinsam. Sie wägen nicht ab, sondern die sagen, meine Gottesliebe hat jetzt diese Priorität vor allem anderen. Alles andere wird sich finden. Ihre Liebe war im positivsten Sinne maßlos. Die Jünger haben darüber geurteilt. Sie fanden es übertrieben und zu verschwenderisch, aber die hatten eben auch keine Ahnung. Diese Frau war getrieben von dem Wunsch, ihrer großen Liebe zu Jesus Ausdruck zu verleihen. Ich habe ja gerade schon gesagt, ich glaube nicht, dass ihr wirklich bewusst war, welche Bedeutung diese Tat gehabt hat. Das hat sie dann erst erfahren, nachdem Jesus es seinen Jüngern erklärt hat. Da war sie ja nun auch dabei. Sie hatte einfach nur den einen Gedanken, was könnte ich denn für Jesus tun? Ich will irgendwas machen, dass er das auch sieht. Und sie hat da die richtige Priorität gesetzt. Jesus als erstes, Jesus first, alles für Jesus. Das war's. Und das sollte auch mit dem reichen Jüngling, wollte Jesus das ausdrücken. Ich bin wichtig. Und dieser Reichtum hält dich davon ab. Und deswegen sollst du das Geld den Armen geben. Du sollst kein soziales Engagement hier runterreißen, sondern du sollst es tun, weil ich der Erste in deinem Leben bin und weil ich es dir sage. Darum. Und wenn wir in die Bibel schauen, dann sehen wir, Gott ist genauso verschwenderisch. Wir haben es gerade in dem Lied gesungen, in dem Uraltlied da. Wenn wir die Schöpfung betrachten, wie verschwenderisch ist Gott mit all dem, was er uns da gegeben hat. Es ist eben nicht nur alles funktional, sondern es ist schön. Tausende verschiedene Bäume und Tiere und Blumen und Früchte und was auch immer. Im Alten Testament soll das gefeiert werden, ja, mit Wein und mit Brot und es wird Party gemacht. Gott macht das, dass wir auch wirklich einen Genuss haben an unserem Leben, der nicht unbedingt dazu gedacht ist, dass wir einfach nur am Leben bleiben, sondern dass es schön ist, dass wir Freude haben. Aber seine Liebe zeigt sich natürlich jetzt, in der Osterzeit, in ganz besonderer, überschwänglicher und verschwenderischer Form, nämlich indem er uns in Jesus alles schenkt. Er gibt seinen eigenen Sohn zum Opfer und Jesus gab alles Himmlische auf, um im Elend dieser Welt zu leben, um zu erleben, was wir erleben. Er lernte Gehorsam an dem, was er litt, was er erlebt hat. Er beugte sich unter die Hand seines Vaters und unter Schweiß und Tränen hat er um den Satz gekämpft, dein Wille geschehe. Auch im Vaterunser wird uns ganz deutlich, Gott steht an erster Stelle, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Dann kommt alles andere. Und dann schenkt uns Gott ein gedrücktes und gerütteltes Maß an Freude. Also es wird immer noch so ein bisschen, ne, das noch mehr Platz hat. Und er schenkt uns Ströme und nicht Tropfen des lebendigen Wassers. Er gibt es uns umsonst. Er schenkt uns seine Geduld, seine Treue, seine Barmherzigkeit und eben auch nicht zuletzt seine Vergebung. Und er sagt in Matthäus 6, wenn ihr mich an erste Stelle setzt, dann werdet ihr es nicht bereuen. Dann werdet ihr bekommen, was ihr nötig habt, was ihr braucht. Wenn ich die erste Stelle in eurem Leben habe, dann ist es auch egal, was die anderen denken. Wir zwei müssen safe sein. Und wenn die anderen das lustig finden, wenn die anderen das doof finden, wenn die den Kopf darüber schütteln, so what? Und eure Beziehung, wenn die zu mir in Ordnung ist, dann werdet ihr in meinem Auftrag die Dinge tun, die zu tun sind, die ich euch ans Herz lege, und zwar zu dem Zeitpunkt, der richtige ist. Wie eben bei dieser Frau. Getrieben durch die Liebe zu Jesus hat sie zur richtigen Zeit das gute und schöne Werk, so sagt Jesus, an und für Jesus getan. Auch da der Kairos Gottes, der richtige Zeitpunkt. Und diese Passionszeit, im Besonderen die Karwoche, die ja jetzt beginnt, ist es eine gute Zeit, auch uns ganz neu deutlich zu machen, was Jesus für uns getan hat. Und darüber zu jubeln, dafür dankbar zu sein, uns zu freuen, Gott zu loben und ihn zu ehren, denn er hat es verdient. Wir dürfen dankbar sein, und das merke ich immer wieder, wie irre das eigentlich klingt, was wir glauben. Manchmal, wenn ich es so lese und irgendwie mit dem Herzen nicht so richtig dabei bin, manchmal ist es mir auch einfach sehr selbstverständlich, aber manchmal denke ich, es ist schon verrückt. Und es ist so ein großes Geschenk, dass wir das glauben dürfen, dass das wirklich die Basis unseres Lebens ist und wir uns darauf verlassen dürfen, immer und immer wieder. Und ich merke aber auch, dass manchmal dieses Feuer der Liebe in mir jetzt nicht so lodert. Ich nehme es als selbstverständlich, und ich glaube, wir können auch nicht immer jetzt hier im Highlight leben, aber jetzt gerade zum Beispiel im Ostergarten ist es für mich bei den Führungen immer wieder eine riesige Freude, dass den Leuten, die da freiwillig hinkommen, um sich das anzuhören, wieder erklären zu dürfen. Und dabei spüre ich selber, wie großartig das ist, was Gott für uns getan hat. Deswegen liebe ich diese Zeit, wenn wir diesen Ostergarten haben, weil es für mich selber auch immer wieder so dieses ist, ja, das ist echt super. Wie toll ist das denn, dass wir das haben? Und dann fällt es auch manches leichter, was wir vielleicht nicht so gerne tun, weil wir sagen, Gott hat es für mich getan. Warum soll ich nicht auch aus Liebe zu ihm auf ihn hören, ihm gehorsam sein, dadurch meine Liebe zeigen? Und dann sind wir ein Segen für die Menschen um uns herum, und zwar zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Amen. Ich bete noch kurz. Ja, Vater, dass du immer wieder uns den Glauben schenkst daran, wenn wir denken, es ist eigentlich so unwahrscheinlich. Aber wir dürfen es glauben immer wieder neu. Du schenkst uns die Gewissheit ins Herz, dass wir deine Kinder sind, dass wir deine Erben sind, dass du dich tatsächlich jedes Mal, wenn wir zu dir kommen, dich freust und sagst, was hast du mir heute zu erzählen? Das ist einfach so, so super. Schenk uns immer wieder diesen Überschwang an Liebe und an Dankbarkeit dafür, dass du das tust. Segne uns die kommende Woche, Herr. Sei du uns nah in dieser besonderen Woche, dass wir da einen kleinen Teil von dem wirklich tragen und erleben, was du für uns getan hast, und neu in Jubel ausbrechen. Amen.